Der Unterschied, den wir im Markt haben, sind unsere Kolleginnen und unsere Kollegen, die Menschen. Und wenn wir in dem Menschen den Erfolgsfaktoren, den Unterschied sehen, dann müssen wir alle unsere Energie darauf setzen, dass wir den Menschen den bestmöglichen Rahmen dafür geben, erfolgreich sein zu können.
Wir sind heute in Bremerhaven bei der Weser-Elbe-Sparkasse und sprechen mit Rolf Sünderbruch, dem Vorstandsvorsitzenden. Lieber Rolf, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute für uns nimmst.
Ja, sehr gerne.
Wir sprechen im Rahmen mittlerweile der dritten Ausgabe unserer Agile Readiness-Studie. Die erste im Jahr 2019 und auch bereits bei der ersten habt ihr so einen kleinen Einblick in die Vespa gegeben. Heißt, ihr seid schon seit sehr, sehr vielen Jahren auf eurem Veränderungsweg. Auch wenn der Sprung jetzt sehr groß schien oder scheint, kannst du uns mal mit ins Jahr 2018 nehmen und die Vespa mal grob skizzieren und uns so ein Gefühl geben, was für euch damals die Auslöser waren, wo ihr gesagt habt, wir müssen hier grundsätzlich in unserer Sparkasse was verändern, auch wenn wir trotzdem irgendwie aktuell erfolgreich sind.
Ja, das kann ich gerne versuchen. Also 2018 waren wir ja so gefühlt 4 Jahre nach der Fusion. Wir hatten große Herausforderungen zu bewältigen zu dem Zeitpunkt. Neben denen, die wir alle hatten zu der Zeit. Da waren wir ja schon mitten in der Niedrigzinsphase und das war ja keine leichte Zeit. Und wir hatten damals nur so das Gefühl, mit den Methoden und mit den Modellen, mit denen wir die Probleme zu der Zeit gewohnt waren zu lösen, werden wir die Herausforderungen, die wir erwarteten und die vor uns standen, nicht lösen können. Also wir waren auf der Suche nach etwas ganz anderem. Das war der Auslöser damals.
Und nach was wart ihr auf der Suche? Kannst du das, also konntet ihr das damals für euch schon so artikulieren oder kannst du es im Nachgang jetzt artikulieren, was genau ihr erreichen wolltet und was der Zweck war?
Also im Nachgang ist es leicht, der Pathologe ist immer der schlauste Arzt. Also jetzt kann ich das auch alles analysieren. Damals, wenn man ganz ehrlich ist, haben wir nicht gewusst, was wir genau zu erwarten haben, was wir erwarten können und was wirklich die Kraft auf die Straße bringt. Das war mit Sicherheit nicht so. Aber wenn man jetzt zurückschaut, dann muss man sagen, wir haben es hinbekommen, damals in diesem Prozess die Kraft im Grunde zu nutzen, die wir zuhauf in Form der Kolleginnen und Kollegen in der Sparkasse hatten. Und diese Kraft haben wir bis dahin nicht wirklich im vollen Umfang genutzt. Und wir haben auch gar nicht so wirklich gewusst, was da noch an Kreativität, an Know-how, an Leistungswillen, an Willen, sich einzubringen in der Sparkasse ist. Das haben wir erst im Zuge dieses Prozesses aktivieren können und dann auch gelernt, und auch gelernt, Vertrauen aufzubauen in diese Kraft und in das Know-how der Kollegen.
Wir schauen gleich nochmal auf so einzelne Punkte eures Weges, aber jetzt mal so in das aktuelle Jahr reingeschaut, 6, 7 Jahre später. Was sind so die großen Linien, die großen Themen, die heute anders in der Vespa sind? Also wo, sagst du, mit dem Blick zurück, ist am meisten passiert, was entweder der Sparkasse, den Menschen, aber auch den Kunden zufriedener stellt?
Das ist eine sehr weite Frage.
Wir haben Zeit.
Ich denke, der größte Unterschied ist, dass wir nicht mehr daran glauben, mit fein adjustierten Systemen den größten Erfolg zu erzielen, sondern dass wir auf die Kraft und die Kreativität und die gute Ausbildung unserer Leute setzen. Wir alle in den Sparkassen investieren ja viel in eine gute Auswahl von Mitarbeitern und in die Aus- und Fortbildung. Und dann gibt es aber viele Häuser, glaube ich, schon noch, die dann sagen, wir haben gute Systeme und wir steuern mit unseren Systemen die Menschen, die Teams, sodass sie den größtmöglichen Erfolg erzielen. Und wir haben gelernt, dass wir mehr Vertrauen und mehr Freiraum geben sollten, mehr Vertrauen haben sollten, mehr Freiraum geben sollten. Die Kolleginnen und Kollegen kommen in die Sparkasse, um etwas Sinnvolles zu tun. die wollen etwas leisten. Die wollen abends nach Hause gehen und wenn sie gefragt werden von ihrer Partnerin oder ihrem Partner, wie war dein Tag, dann wollen sie sagen können, ich habe es heute wieder gerissen. Ich habe was Tolles gemacht. Ich habe Erfolge gefeiert. Und das können sie, weil sie eben gut sind und weil sie gut ausgebildet sind. Wir müssen sie einfach nur machen lassen. Sie wissen in den einzelnen Situationen besser als wir, wenn wir es vordenken müssen, was das Richtige ist.
Mhm.
Das ist, glaube ich, der größte Unterschied, dass wir nicht mehr versuchen, fein vorzudenken, fein zu justieren und an die Kraft von Systemen glauben, sondern dass wir Freiräume geben und die Kolleginnen und Kollegen machen lassen.
Wenn ich den jetzt gerade insbesondere euren Startpunkt in 2019, wenn ich da mal drauf schaue, ist da ja eine Brücke zu dem, was du gerade gesagt hast. Also ihr als Vorstand habt da ja einen Rahmen gesetzt, Leitplanken, beispielsweise zum Thema Kunde. Der Kunde ist der einzige Grund, warum wir hier sind.
Mhm.
Alles, was wir tun, tun wir, damit der Kunde zufrieden ist. Und ihr habt eure Leute, Kolleginnen, Kollegen, Führungskräfte, viele, viele aus der Sparkasse in den Prozess mitgenommen, wo sie sehr, sehr viel gestalten konnten, aber auch mussten und euch trotzdem regelmäßig eingebunden haben. Was war für euch in der Phase am schwierigsten als Vorstand einer tradierten Sparkasse, der ja auch eine gewisse Rolle hat? Und was hat euch besonders stark gezeigt, dass der Weg der richtige ist?
Also ich glaube, wir waren eine Sparkasse wie ganz, ganz viele andere auch, die über Jahre gewachsen ist, in Systemen gearbeitet hat, wie man sie in vielen anderen Häusern auch finden konnte. Also wir waren ziemlich normal. Und wir waren gut, genauso wie andere auch gut waren. Das heißt, wir haben den Menschen ja auch gesagt, das habt ihr richtig gemacht, das war okay so, wie ihr es getan habt. Und die Leute haben gesagt, ja, dann ist ja alles richtig. Und dann sind wir plötzlich um die Ecke gekommen und haben gesagt, aber es gibt noch was Besseres. Und das ist, wenn man das über viele Jahre, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, so gemacht hat, erstmal ein ziemlicher Bruch. Das ist ziemlich schwer. Und das hat natürlich nicht sofort bei jedem gefruchtet. Das war sehr, sehr unterschiedlich. Und man muss dann lernen, als Vorstand die gefühlte, jederzeitige Kontrolle aus der Hand zu geben. Man muss lernen, Kontrolle und Einflussnahmemöglichkeit durch Vertrauen schenken zu ersetzen. Man muss lernen, Dinge zu akzeptieren, die man vielleicht ein bisschen anders gerne gehabt hätte, wo man vielleicht gesagt hat, da wäre ich jetzt aber gerade links rumgegangen, warum gehen die jetzt rechts rum? Und dann muss man das Vertrauen haben, dass die auch ans Ziel kommen, auch wenn sie rechts rumgehen und nicht links rum. Und diese Veränderung ist für den Vorstand genauso, glaube ich, jedenfalls weitreichend, wie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann plötzlich nicht mehr gesagt bekommen, das und das muss ich jetzt machen, das steht im Orga-Handbuch oder das steht in irgendeiner Anweisung. Ich muss jetzt Vertrauen in mich selbst haben, meine eigene Kreativität, meine Ideen einfach zu benutzen und das zu machen. Und auch Vertrauen zum Chef und zum Vorstand zu haben, dass wenn ich mal was falsch mache, dass das ja nicht gleich ein Fiasko wird, sondern dass es eine Chance ist zu lernen, aber nicht gleich ein großes Theater gibt.
Ja, das, was bei so einem gerade langjährigen Veränderungsprozess besonders herausfordernd ist, man kann ihn, hast du ja auch gerade gesagt, nicht ansagen und dann wird sozusagen der Schalter irgendwo umgelegt, sondern es sind auch Veränderungsprozesse. Was habt ihr als Vorstand in der Zeit gemacht, um bei den Menschen so dieses Gefühl zu erwecken, hey, die meinen das wirklich ernst. Hier wird mit meiner Rolle oder mit der Verantwortung, die ich habe, wirklich ernsthaft umgegangen. Ich habe hier Ideen, die kommen am Ende durch die Tür, die sorgen für Verbesserungen bei den Kunden. Also dieses Beweisen, dass es nicht nur eine Ansage ist und ein wünschenswertes Verhalten, Klammer auf, gibt es in nahezu allen Sparkassen und in nahezu allen Banken, sondern dieses, was hat es ausgemacht, dass es wirklich in den Alltag bei euch kam und dass die Menschen gespürt haben, dass ihr es ernst meint und dass es sich lohnt?
Also ich glaube, es gibt nicht diese eine Sache, die man macht und danach geht es plötzlich anders. Sondern wenn man akzeptiert, dass das Kernelement Vertrauen schenken ist, Freiraum geben ist, dann muss man immer wieder jeden Tag sich als Vorstand disziplinieren und aufpassen, dass man nichts macht, was alte Welt ist. Was, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anfangen zu zweifeln und sagen, meint er das wirklich ernst? Sondern immer wieder aufpassen, wie reagiere ich auf Fragestellungen? Was mache ich, wenn Mitarbeiter, wenn Teams nicht mehr weiterkommen? Greife ich dann sofort ein und dirigiere oder leiste ich Hilfe, dass sie selber draufkommen und dass sie diese Lösungen, die sie eigentlich immer eigentlich wissen, dass sie die auch einfach umsetzen, dass man bei Fehlern vernünftig damit umgeht und dass man, wenn mal etwas nicht so läuft, nicht irgendwie sagt, ah, ich mache da jetzt mal eine Ansage oder ich hau da mal auf den Tisch oder so, das ist völlig falsch. Da muss man sich ein bisschen disziplinieren. Ich sage auch nicht, dass das einfach ist. Also da muss man sich schon ein bisschen zusammenreißen. Aber ich glaube, dass es zulässig ist, Kindererziehung mit Mitarbeiterführung, jedenfalls in Teilen, zu vergleichen.
Auch ein Beispiel?
Naja, wenn meine Tochter mich früher gefragt hat, kann ich noch ein bisschen Fernsehen gucken? Und ich habe gesagt, nee, also um 8 Uhr ist Schluss. Ja, wenn ich das zweimal durchgehen lasse, dann ist es schlecht. Dann ist die Orientierung dahin. Ich muss schon mir überlegen, was will ich, und dann muss ich dabei auch bleiben. Das hat nichts mit Dickköpfigkeit oder Starrsinn zu tun. Es hat was mit Orientierung geben zu tun und mit glaubwürdig und mit kalkulierbar sein und nachvollziehbar.
Jetzt seid ihr als Vorstand von eurer Haltung, und das finde ich extrem passend und auch angemessen, ihr seht euch als Teil der Führungsmannschaft. Also ihr als Führungsmannschaft habt natürlich einen besonderen Einfluss auf genau auch so einen Veränderungsprozess. Wir gucken gleich nochmal auf die Rolle des Vorstands, aber jetzt mal wirklich in die Führungsmannschaft reingeschaut, die in so einem Veränderungsprozess natürlich eine mindestens genauso herausgehobene Rolle haben, weil sie tagtäglich an den Menschen sind, weil sie das, was eure Idee, Philosophie ist, auch runter in die Teams bringen. Wie würdest du den Weg eurer Führungskräfte in den letzten Jahren beschreiben? Was habt ihr gemacht? Wie haben die sich entwickelt? Was waren so die wichtigsten Veränderungen, wo du heute im Rückklapp sagst, das hat uns als Sparkasse vorangebracht?
Ja, vielleicht darf ich vorab mal sagen, in unserer Wahrnehmung gibt es nicht irgendwie so, diese Gruppe ist ganz wichtig, die sind ein bisschen weniger wichtig und die sind gar nicht so doll wichtig, sondern irgendwo ist, vergleichen wir das lieber mit so diesem berühmten Beispiel, eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wir haben alle unterschiedliche Aufgaben, aber wir sind nur als Team erfolgreich. Wir sagen immer, es gibt hier niemanden in der Sparkasse, der nicht an irgendeiner Stelle auf die Nach- oder Vorarbeit eines Kollegen angewiesen ist. Und deswegen sehen wir auch die Führungskräfte nicht als weniger wichtig an als uns selbst oder so. Aber die Führungskräfte haben eine ganz wesentliche Rolle, eine ganz wesentliche Aufgabe, denn sie müssen von der ehemals in der hierarchischen Welt, von der Spitze der Pyramide, sich in die Mitte des Kreises des Teams bewegen. Sie müssen sich da reinstellen und sagen, ich bin nicht mehr derjenige, der von oben sagt, wie es geht und wer was machen soll, sondern die in der Mitte des Teams stehen, in der Mitte des Kreises und sagen, was kann ich für euch insgesamt oder für jeden Einzelnen individuell tun, damit ihr euren Job erfolgreich ausüben könnt. Das heißt, das ist ein echter Mindset-Wechsel. Ich komme als Führungskraft aus einer Welt, wo ich von oben so ein bisschen Ansagen mache und wo ich der Chef bin. Und jetzt komme ich in die Rolle eines Dienstleisters, der die einzelnen Menschen wirklich anguckt und sagt, was muss ich da tun, um dem einzelnen Menschen zu helfen, erfolgreich sein zu können. Das ist nicht leicht. Da muss man Zeit geben, Vertrauen schenken, auch als Vorstand wieder den Führungskräften Hilfestellung geben. Und wir haben dann, um alle Führungskräfte mehr zusammenzubringen, eine ganze Direktorenebene abgeschafft. Wir haben mehrere Stufen unter dem Vorstand gehabt. Wir haben jetzt nur noch eine einzige Führungsebene. Alle Führungskräfte sind direkt dem Vorstand zugeordnet. Und das führt zu einer ganz anderen Nähe, auch dazu, dass man merkt, hey, Aufgaben, die beim Vorstand angesiedelt sind, die sind auch bei den Führungskräften angesiedelt. Man tauscht sich anders aus und Führungskräfte haben es leichter, in ihre neue Rolle zu kommen. Führungskräfte sind für einen Kulturwandel hin zur Agilität immens wichtig.
Ich würde zwei vielleicht aktuelle Aspekte mir einmal rausschnappen und damit dir nochmal einen Blick genauer reinwerfen. Zum einen das Thema OKR und zum anderen das Thema eure neue Vertriebsstruktur, die Leuchttürme, weil es, glaube ich, zumindest so mein Blick auf die aktuelle Entwicklung auch im Sparkassen-Geno-Umfeld, glaube ich, schon eine sehr positiv mutige, aber auch sehr zeitgemäße Struktur und Veränderung ist. Aber lass uns vorne beim Thema OKR starten. Das ist ja ein Thema, damit seid ihr nicht sofort gestartet, sondern es kam dann so über die Jahre. Die Grundhaltung dahinter ist ja ein Grundrahmen von oben. Die wichtigsten Ziele sind vorgegeben, werden trotzdem gemeinsam erarbeitet mit Ideen aus der Mannschaft und gleichzeitig so dieses Thema Strategie in den Teams zu verankern und sich auch als in Anführungsstrichen normaler Mitarbeitende auch mit damit zu beschäftigen, was ist mein Beitrag, was kann ich denn jetzt für die Ziele der Vespa beitragen. Kannst du uns mal mitnehmen, was für euch so der Startpunkt war und wie ihr das für euch übersetzt habt und was es dann für dich als Rolf in deiner Rolle so an Mehrwerten für die Vespa bereithält?
Okay, also wir fangen mit OKR an. Ich denke, OKR einzuführen, darüber muss man sich schon im Klaren sein, ist mehr oder weniger ein Muss, wenn ich mich dazu entschließe, von einer hierarchischen Struktur zu einer agilen Struktur zu gehen. Weil in der agilen Welt räume ich Freiräume ein. Ich verabschiede mich davon, alles detailliert über Systeme zu steuern. Wenn ich dann trotzdem ein detailliertes Zielvereinbarungssystem beibehalte und jedem Einzelnen sage, du hast die und die Kunden, du hast das Potenzial, du musst das bringen, dann ist das eigentlich im Widerspruch zu dem Freiraum, auch insbesondere auf Teamebene. Wenn ich Teams sage, wenn ihr unterschiedliche Stärken habt, verteilt das ruhig. Entscheidend ist, dass ihr das Gesamtziel, euer gemeinsames Ziel erreicht. Dann kann ich nicht hergehen und sagen, ja, aber beim Zielsystem, da steuere ich wieder auf Einzelberaterebene. Und OKR gibt mir die Möglichkeit zu sagen, ich fange oben bei der Geschäftsleitung an. Die Geschäftsleitung muss ja nun mal schon die Möglichkeit haben, zu sagen, wo will ich mit meinem Haus hin? Und wir legen die Objectives für unser Haus fest. Und die Teams können dann für sich entscheiden, wie sie dieses Ziel erreichen wollen, welchen Weg sie gehen wollen, auch in Orientierung an den Stärken, die sie haben, an der Motivation, die sie haben, was sie jetzt gerade meinen, in ihrem Markt am besten umsetzen zu können. Da kommt wieder die Verantwortung, die die Mitarbeiter übernehmen, die die Teams übernehmen. Ich denke, OKR ist wirklich ein Muss in einer agilen Welt. Sonst ist das, harmoniert das nicht. Das ist irgendwie nicht synchron, das Ganze.
Wenn ich jetzt einen Mitarbeitenden der Vespa hier am Stuhl hätte oder eine Führungskraft, was würden die für sich sagen, was den OKR im Arbeitsalltag bringt?
Erstmal eine ganze Menge Veränderung und eine ganze Menge Ärger. Und am Anfang muss ich das nicht unbedingt haben. Wenn ich dann aber sehe, okay, die ersten Runden waren ein bisschen holprig, haben aber dann doch am Ende Spaß gemacht. Wir haben sie ja auch immer begleitet durch Agile Coaches am Anfang. Und wenn ich dann plötzlich sehe, boah, jetzt kann ich ja viel mehr das machen, wo ich richtig Bock drauf habe und was ich gut kann und wo ich dann auch Erfolge feiern kann und Erfolg macht ja nun mal Spaß, dann ist OKR doch eine ganz coole Sache. Ich glaube, dass vieles, was wir auch im Alltag so erleben, am Anfang ist es immer ein bisschen schwieriger, muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Und wenn ich das dann kann, ist es irgendwie cool. Am Anfang ist es, wenn ich ein ganz neues Auto kriege und da ist ein Navigationssystem drin und noch ein paar andere Features, dann ist es erstmal kompliziert, damit klarzukommen. Aber wenn ich dann sehe, das geht alles automatisch und das funktioniert, dann finde ich das Auto plötzlich cool.
Zweiter Veränderungsprozess, der euch im Sommer mit, würde sagen, einer guten Vorlaufzeit als Vespa betroffen hat, das Thema Leuchtturmkonzept. Mal ganz platt erklärt von mir, du kannst es viel, viel besser, authentischer, näher. Es ist eine von einer Vertriebssparkasse, die in einzelnen fachlichen Bereichen aufgeteilt ist, Firmenkunden, Privatkunden, Versicherung, Baufinanzierung und so in ihrer Fachdisziplin sehr, sehr exzellent unterwegs sind, hin zu einer interdisziplinären Denke in Regionen, wo all die einzelnen Fachbereiche viel enger zusammenarbeiten, viel gesamtheitlicher sich die Region anschauen, viel gemeinsamer irgendwie schauen, wie kann man das Thema Firmenkunden und Baufinanzierung oder die private Sphäre mit der geschäftlichen Sphäre verbinden. Schon ein mutiger Schritt, weil es, würde ich sagen, heute nicht der Standard in der Sparkassenwelt ist. Nimm uns auch da mal mit zum Startpunkt eurer Überlegung. Also wo habt ihr gemerkt, dass was, wie wir aktuell strukturell auch im Vertrieb aufgestellt sind, passt nicht mehr zu dem, was du auch gerade beschrieben hast, Eigenverantwortung, gemeinsam, zusammenwachsen etc. Was war der Auslöser für euch zu sagen, da müssen wir ran und das ist der nächste logische Schritt, auch die Struktur nachzuziehen?
Wir waren ja aufgestellt wie fast alle anderen Sparkassen auch und ich denke, das war auch sehr nachvollziehbar, weil wir, wenn wir in Segmenten denken, in Privatkunden, Private Banking, Gewerbekunden, Firmenkunden, die Möglichkeit haben, sehr präzise für die Bedarfe der Kunden in diesen Segmenten zu steuern. Aber wenn wir ehrlich sind, hat über die Jahre, in denen wir diese Systeme haben, eines gelitten, nämlich der Austausch unter diesen einzelnen Segmenten. Wir hatten das Gefühl, dass diese Segmente sich zu Silos entwickelt haben, in denen innerhalb der Silos sehr effizient gearbeitet worden ist, aber der Austausch zwischen den Beraterinnen und Beratern in den einzelnen Silos mit den anderen kaum stattgefunden hat. Die Wirklichkeit ist aber anders. Der Kunde kommt zu uns wegen eines Termins, wo man über Geldanlage sprechen wollte. Und er sagt, ach Mensch, ich kann mich im Moment gar nicht so richtig entscheiden. Wir haben noch den Ärger mit dem Haus von meiner Tante. Das haben wir geerbt, da müssen wir uns um kümmern. Eigentlich wollen wir das verkaufen. Und der Berater sagt, ja Mensch, das ist oft eine Menge Arbeit. Das ist auch so, ja, da wünsche ich Ihnen gute Nerven. Statt zu sagen, das ist doch gar kein Problem. Da müssen Sie nur meine Kollegin kennenlernen. Die ist Maklerin, die ist so gut. Wenn Sie die kennengelernt haben, da sind Sie aber eine Sorge los. Die kümmert sich darum. Dieser ganz naheliegende Austausch, diese Informationsweitergabe, die hat nicht immer stattgefunden. Oder wenn man auch ohne so einen konkreten Hinweis einfach beim Kunden einen Bedarf entdeckt hat, der ist nicht an die Kollegin weitergegeben worden und es kam nicht zu dem Geschäft. Der größte Vorteil unserer Wettbewerber war die unzureichende Kommunikation untereinander. Ja. Das ist einfach so gelesen. So, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben einfach das Ganze vertikal, diese horizontalen, sage ich jetzt mal, Geschäftsbereiche und Silos vertikal durchgeschnitten und haben daraus regionale Geschäftsstellen gemacht. Entsprechend unserer maritimen Natur hier haben wir die Leuchttürme genannt und haben gesagt, in diesen Stellen wird alles, mit dem ein Kunde um die Ecke kommen könnte, an Service- und Beratungsbedarf durch Experten fachgerecht und auf hohem Niveau bedient. Das heißt, wir haben in jeder dieser 7 Leuchttürme Firmenkundenberater, Gewerbekundenberater, Versicherungsberater, Private Banker, alles, die ganze Palette. Und es kommt nie zu der Situation, dass wenn ein Kunde kommt, man sagen muss, den haben wir leider nur in der Zentrale. Da müssen Sie zum Facharzt gehen, hier sind Sie beim Hausarzt, wir können nur Erkältung. Wir können alles da. Wir können alles, wir können dem Kunden sofort helfen. Und er muss nie in irgendein Kompetenzzentrum, sondern er kann vor Ort bleiben. Das schafft einen Gemeinschaftsgeist. Wir hier vor Ort, wir können das. Wir sind gut. Wir sind nicht schlechter als die Hauptstelle. Wir können das. Und das ist ein gemeinsames Ziel, hinter dem sich alle versammeln können. Und wir haben nochmal wieder gelernt. Wir dachten schon, wir wüssten, wie viel Kreativität und wie viel Einbringungswillen eigentlich in der Mannschaft da ist. Aber wir haben nochmal wieder gelernt, wie viel Spirit da ist und wie viel Spaß das machen kann. Also, wir sind hier sicherlich nicht, weil wir hier alle nur Spaß haben wollen, aber es ist auch nicht verboten, Spaß bei der Arbeit zu haben. Und die Leute haben wirklich nochmal wieder einen Kick bekommen und es ist wirklich ein Erfolgsmodell. Sage ich nicht, weil ich es vielleicht muss oder sowas, weil ich der Vorstand bin. Ich bin davon wirklich überzeugt. Das ist eine tolle Sache.
Kannst du uns einen Einblick geben, wie ihr das Leuchtturmkonzept kombiniert mit eurer Idee von Führung? Weil früher klassische Führung, Firmenkunden, fachlicher Sparringspartner und inhaltlich exzellent, brauchst sicherlich noch weiter. Gleichzeitig, so wie du es auch beschreibst, geht es ja in dem Leuchtturm eher um Team, Gemeinschaft, Mensch, zusammen auch schauen, wie man die Kunden irgendwie bestmöglich begleitet. Heißt, es braucht da auch eine andere Führungsrolle, andere Führungspersönlichkeiten. Wie habt ihr das für euch übersetzt und wie kann ich mir die Führung in einer Leuchtturmfiliale in der Weser-Elbe-Sparkasse heute vorstellen?
Ja, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den habe ich eben ausgelassen. Wir haben in unserer Unternehmensstrategie, ja, vielleicht darf ich da anfangen, formuliert als zentralen Satz, der Mensch steht im Mittelpunkt. Das haben wir nicht gemacht, weil sich das vielleicht gut anhört, sondern weil wir davon überzeugt sind, wenn man in einer Sparkasse, also in einem Dienstleistungsunternehmen unterwegs ist, hat man keinen Vorteil im Markt aus der Genialität und Einmaligkeit eines Produktes. Wir haben eben nicht ein iPhone oder eine Stielkettensäge oder irgend sowas, sondern wir haben den Euro und der ist bei jedem anderen Finanzdienstleister genauso viel wert wie bei uns. Der Unterschied, den wir im Markt haben, sind unsere Kolleginnen und unsere Kollegen, die Menschen. Und wenn wir in dem Menschen den Erfolgsfaktor und den Unterschied sehen, dann müssen wir alle unsere Energie darauf setzen, dass wir den Menschen den bestmöglichen Rahmen dafür geben, erfolgreich sein zu können. Wir müssen uns um ihn und seine Wünsche kümmern. Wir müssen ihm die Voraussetzungen schaffen. Und das kann ich besser, wenn ich einer Führungskraft den Job gebe, kümmere dich um Else und Otto. Kümmere dich nicht um Abläufe, um Prozesse, um Strategien. Kümmere dich darum, dass sie, dass er die bestmöglichen Voraussetzungen hat, um erfolgreich zu sein. In der Aggregation ist dann dein Team auch erfolgreich, muss auch aufs Team gucken, ist klar, aber es fängt bei den Einzelnen an. Und deswegen haben unsere Leuchtturmleiter, wir nennen sie auch Personal Leads, kommt aus dem Plattdeutschen, die einzige Aufgabe, sich um die Menschen zu kümmern. Nur zu gucken, passt das für die, brauchen die was, kann ich denen irgendwie helfen, kann ich die befähigen, noch erfolgreicher zu sein. Und die fachliche Ebene wird, vorhin hat er so in Horizontalen beschrieben, wir haben ja noch die Geschäftsbereichsleiter und der Geschäftsbereichsleiter Firmenkunden kümmert sich um alles das, was fachlich der Firmenkundenberater in den 7 Leuchttürmen braucht. Also der fährt wirklich von Leuchtturm zu Leuchtturm und guckt, ist fachlich alles in Ordnung oder sie machen halt eine Teamrunde, wo alle Firmenkundenberater zusammenkommen. Für die Menschen da draußen ist es zu der Teilnahme an doppelten Teamrunden gekommen. Sie haben einmal die Teamrunde in der vertikalen, in der Leuchtturmfiliale und einmal in der horizontalen, in ihrem jeweiligen Geschäftsbereich. Muss man halt zweimal Grünkohl essen, ist halt so.
Welche Mehrwerte siehst du aus den ersten 6 Monaten ins vorgewärmte Wasser springen, aber trotzdem einem großen Veränderungsprozess, weil Führungsrollen neu besetzt wurden, weil die Teams neu zusammenkamen? Also was sind so deine Beobachtungen aus den letzten 6 Monaten, die dir die Überzeugung geben, dass es genau der richtige Schritt war?
Also bis auf die zentralen Einheiten, die digital die Wege zum Kunden offenhalten, haben wir das gesamte Frontend neu gesortiert, der Sparkasse. Und ich glaube schon, man muss ehrlich sein, das hätten wir uns nicht getraut, wenn wir das nicht ein Jahr lang an einer Stelle pilotiert hätten. Diese Pilotphase ein Jahr lang war sehr erfolgreich. Wir konnten also allen Leuten sagen, hey, wir haben uns nicht am grünen Tisch etwas ausgedacht, was noch nie irgendwo in Deutschland, außer, was weiß ich, in Flensburg oder Garmisch-Partenkirchen, was weit weg ist von uns, schon mal jemand probiert hat, sondern wir konnten sagen, es hat hier bei uns, in unserer Sparkasse, mit unseren Kolleginnen und Kollegen, ein Jahr lang super funktioniert. Ihr hattet die Chance, während dieser 12 Monate dahin zu fahren. Ihr hattet die Chance, mit den Kolleginnen und Kollegen zu sprechen. Diejenigen, die es getan haben, haben gesehen, es ist super. Die Atmosphäre ist toll und die Erfolge bestätigen die Richtigkeit dieses Konzeptes. Das war ein guter Background, um dann mit den anderen 6 auch noch an einem Stichtag alles umzusetzen. Und das hat auch gut funktioniert. Klar ist das immer noch ein Riesenschritt, weil wir, wie gesagt, das ganze Frontend einmal neu sortiert haben. Aber es hatte einen gewissen Background und es hat gut funktioniert.
Ich bin nochmal zurückgekommen aufs Thema Konzentrierung, weil ich A, weiß, dass es dir besonders wichtig ist und B, es auch im Intro hatte, der Kunde ist der wichtigste oder der einzige Grund, warum wir hier sind. Wo würdest du sagen, auch mit Blick auf die vielen schweißtreibenden Projekte, Arbeit, an Veränderung? Wo steht ihr heute als Vespa im Kontext Konzentrierung und wo willst du noch hin? Also was ist sozusagen der nächste Schritt für dich und für euch?
Also wir sind noch nicht am Ende, deswegen ist die Frage total berechtigt, wo will ich noch hin? Aber ich sag mal, ich glaube schon, dass wir durch alles das, was wir getan haben und immer wieder gesagt haben, das machen wir nicht, weil es irgendwie netter ist oder weil wir Personalkosten einsparen oder weil das von den Prozessen her schöner ist, sondern weil wir schneller am Kunden werden wollen, weil wir besser auf Wünsche und Bedürfnisse von Kunden reagieren können und leistungsfähiger sind. Das war immer der Grund, das haben wir auch immer gesagt. Trotzdem ist an genau dieser Stelle noch Potenzial nach oben. Weil wir alle, glaube ich, alle Sparkassen, alle Volksbanken, wir kennen diesen Begriff Kundenorientierung. Und kein Mensch würde sagen, das ist nicht so wichtig. Das ist schon irgendwie Konsens alles. Denken wir das auch wirklich zu Ende? Denken wir das wirklich zu Ende? Das kann sich ja jeder für sich fragen. Muss ja keiner mit dem Schild um ein paar Straßen rumlaufen und sagen, ich habe es nicht zu Ende gedacht. Der Kunde, wenn er nur zufrieden ist, reicht das nicht. Ein Kunde, der zufrieden ist, bekommt da, wo er hingeht, das, was er erwartet hat. Deswegen ist er ja zufrieden und geht wieder raus. Aber da sind wir beliebig. Ein Kunde muss begeistert sein. Der muss mehr bekommen, als er erwartet hat. Dann ist er begeistert. Das mag sich jetzt irgendwie ein bisschen esoterisch abgehoben anhören. Aber wer das mal wirklich durchdenkt, der wird mir recht geben. Wenn ein Kunde in ein Gespräch zu einem Kundenberater kommt und das fängt an bei dem Getränk, was er bekommt oder die Lesebrille, weil er seine vergessen hat und das nicht lesen konnte, weil er eine Beratung bekommt, Hinweise bekommt, die er nicht erwartet hat, weil er eben nicht an der Tür verabschiedet wird, sondern bis zum Auto in die Tiefgarage gebracht wird, weil sich der Kundenberater an Dinge erinnert, die der Kunde ihm in einem Gespräch vor einem Jahr schon mal gesagt hat. Das können unterschiedliche Dinge sein. Aber irgendwo muss ich den Kunden erwischen und ihm zeigen, ich will mich wirklich um dich kümmern. Du liegst mir wirklich am Herzen. Ich will wirklich, dass du am Ende glücklicher bist und mehr hast. Wenn der Kunde das spürt, dann ist er begeistert. Dann habe ich es auch nicht gerade leichter. Ich kann nicht einmal einen Kaffee reichen und beim zweiten Mal nicht mehr, weil dann erwartet der Kunde das. Also da muss ich mir auch drüber im Klaren sein, muss ich wieder liefern. Ich kann ihn nicht einmal bis zum Auto in die Tiefgarage bringen, das muss ich beim nächsten Mal auch machen. Sonst dreht Begeisterung in Enttäuschung. Letztes Mal hat er mich noch gebracht, diesmal nicht mehr. Das ist mir alles klar. Aber wenn ich einen Kunden wirklich erreiche, wenn ich es schaffe, ihm zu zeigen, du bist mir wirklich wichtig, dann kommt er wieder. Dann brauche ich nicht auf den einmaligen Erfolg zu achten, sondern ich werde über die Jahre immer wieder Geschäfte mit ihm machen und Erfolg für die Sparkasse haben. Und dann wird es mir auch Spaß machen. Dann ist das ist nicht verboten, Spaß bei der Arbeit zu haben. Das muss man immer wieder sagen. Und es ist einfach schöner, wenn man auch mal Spaß hat, wenn man auch mal lacht und wenn man nach Hause kommen kann und sagen kann, Schatz, ich habe heute wieder die Welt gerissen.
Bei allem, was du jetzt beschrieben hast, kam nicht einmal das Thema Prozesse, FI und andere vergleichbare Dinge vor, wo sich viele Sparkassen dahinter verstecken im Sinne von, unsere digitalen Voraussetzungen sind doch gar nicht gut genug, um wirklich konzentriert zu sein. Aber du hast ja genau den Blick, das wird am Mensch entschieden, das wird an den Fähigkeiten entschieden. Das macht es aber nicht einfacher in der Umsetzung, glaube ich, weil beim anderen ist es, der Prozess ist jetzt da, da kann der Kunde einmal durchgehen, guten Flug. Und beim anderen ist es ja schon die auch harte Arbeit im Team, der Führungskraft, in der Weiterbildung, im Mindset, in der Haltung, im Vorleben. Kannst du uns da mal einen Blick geben, wie ihr es hinbekommt, diesen Geist mehr und mehr in die gesamte Sparkasse zu bekommen?
Ja, also erstmal zu diesen Prozessen und so. Ja, vielleicht sind die Prozesse manchmal nicht ganz optimal, aber sind sie wirklich schlecht? Also unsere App und alles, viele digitale Dinge, die sind weit vorne, die führen. Ich glaube wirklich, so wie du es gesagt hast, ganz vieles findet nicht irgendwo in einem mangelnden Prozess, in einem nicht ganz so guten Zinssatz, in einem überhöhten Preis oder in den mangelnden Öffnungszeiten statt, sondern in dem Selbstbewusstsein, im Kopf, wie trete ich gegenüber dem Kunden auf? Wenn ich dem Kunden, ich sage das nochmal, auch wenn es abgedroschen ist und sich esoterisch anhört, wenn ich dem Kunden das Gefühl gebe, ich will mich wirklich um dich kümmern, du liegst mir am Herzen und ich will das versuchen, dann wird er natürlich nicht alles akzeptieren, nicht jeden Preis, das ist mir alles klar. Aber er wird gewisse Unzulänglichkeiten immer akzeptieren. Da wird man immer umschiffen können, immer umgehen können. Aber ich muss das als in die Mannschaft kriegen. Und das kriege ich nur hin, da gibt es keine, glaube ich jedenfalls, keine Zauberformel. Ich muss vom Vorstand angefangen mit dem gesamten Führungsteam den Leuten immer wieder sagen, denkt dran, der Kunde ist der einzige Grund, warum wir hier sind. Er ist die einzige Berechtigung für unsere Existenz. Und wenn du hier bist, dann musst du dich um den Kunden kümmern. Und wenn du da keinen Spaß dran hast, wenn Dienstleistung für dich eine Last ist und nicht etwas Schönes, dann müssen wir darüber reden, ob du hier richtig bist. Das hört sich jetzt brutal an. Aber was nützt es denn, einem Menschen einen Job zu geben, den er eigentlich gar nicht machen will? Das bringt doch nichts. Und deswegen sage ich, wir sind Dienstleister und wir müssen Spaß daran haben, anderen Menschen zu helfen und sie glücklich zu machen. Und das ist auch total schön. Das ist doch super, wenn ein anderer Mensch glücklich ist und sagt, danke, dass Sie mir geholfen haben. Ich find das toll.
Vor allem, wenn der Vorstandsvorsitzende als Vorbild vorangeht und es in kleinen Momenten, ich kenne ein, zwei Beispiele, es auch selber zeigt, dass er im Zweifel heute noch Kunden hat, dass er sehr begeistert im Firmenkundenumfeld unterwegs ist. Also das würde ich nochmal unterstreichen, dieses Vorleben von oben und diese positiven Beispiele zu schaffen. Nur wenn man das macht, hat man überhaupt die Chance, dass es in der Fläche passieren kann. Mhm. Glaube ich, nochmal ganz, ganz wichtig. Bevor wir in der letzten Frage einen Blick nach vorne werfen, wo steht die Vespa heute und was sind so die 2, 3 Themen, die du nach vorne bewegen willst, noch eine persönliche Frage. Macht ja auch so ein Veränderungsprozess mit einem Menschen, mit einer Führungskraft, Vorstand, mittlerweile Vorstandsvorsitzender, in einem Vorstandsteam mit in Summe 3 Vorständen, macht das ja auch etwas loslassen. Da wird im Zweifel an anderen Stellen mehr Verantwortung genommen. Da kann ich gar nicht mehr gefühlt zumindest den Einfluss bringen, weil Dinge auch einfach so passieren, ohne dass sie in die Vorstandssitzungen kommen. Was hat das mit dir gemacht und wie würdest du deine persönliche Reise in den letzten Jahren beschreiben als Rolf Sünderbruch, Vorstand, Führungskraft in der Weser-Elbe-Sparkasse?
Ich finde das total schön und ich bin super dankbar dafür, dass wir diesen Veränderungsprozess gemacht haben, weil jetzt habe ich das Gefühl, wir arbeiten ja alle miteinander, das ist ein großes Team. Auszubildende sagen mir, was sie denken, Mitarbeiter, Führungskräfte, wir gehen freundschaftlich miteinander um. Wir duzen uns, die weitaus längste Zeit in meinem Berufsleben war ich in hierarchischen Strukturen, wir haben uns gesiezt und ich will nicht sagen, das war alles ganz furchtbar, so meine ich das nicht, aber seit wir uns duzen, habe ich noch nicht ein einziges Mal irgendeine unschöne Situation deswegen erlebt, wo jemand meinte, er könnte mich hier irgendwie anhauen oder was weiß ich. Das ist eher näher geworden, angenehm näher, vertrauter. Und in einer solchen Atmosphäre arbeiten zu dürfen, empfinde ich als Geschenk. Ich arbeite auch total gerne mit Menschen. Ich freue mich, wenn ich anderen helfen kann, wenn wir gemeinsam etwas verändern können, wenn wir gemeinsam was erreichen können. Das, finde ich, ist das Schönste. Also ich finde, die besten Ideen, die sind immer entstanden, wenn Leute, die gemeinsam was verbessern wollten, gemeinsam darüber nachgedacht haben. Die kommen in der Regel nicht von einem alleine. Die kommen aus dem Austausch, aus dem gemeinsamen Streben nach mehr und nach was Besserem. Und ich finde das total schön.
Stichwort gemeinsam drüber nachdenken. Was sind für euch als Vespa die großen, mittelgroßen Themen der nächsten Jahre, die ihr gemeinsam lösen wollt, um auch in Zukunft genauso erfolgreich zu sein wie jetzt oder vielleicht sogar noch erfolgreicher zu werden?
Ich glaube, dass wir uns ganz klar committen müssen und sagen müssen, und der Erfolgsfaktor bei uns ist der Mensch. Wir müssen sehr viel Mühe, Waltung darauf legen, die Richtigen zu finden. Ich will nicht, das bitte ich nicht falsch zu verstehen, ich sage nicht, die Menschen, die hier nicht sich als Dienstleister verstehen, nur so, sie sind dumm und doof, darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht darum, den Richtigen zu finden, der das will. Wenn man das nicht will, dann ist man woanders wahrscheinlich genau der Richtige und kann da voll die Kraft entfalten. Aber wir müssen die finden, die sagen, es macht mir Freude, Dienstleister zu sein, anderen zu helfen. Diese Menschen zu finden, sie auszubilden und ihnen unsere Kultur nahezubringen und als mehrwertig, als Gewinn nahezubringen. Dass dieses Miteinander, dieses Zurückstellen mal von persönlichen Eitelkeiten und Befindlichkeiten und das in den Dienst des großen Ganzen zu stellen. Das müssen wir hinbekommen. Menschen verändern sich, Ansprüche verändern sich, Wünsche verändern sich, Rahmenbedingungen verändern sich. Trotzdem bleibt das der Erfolgsfaktor, die richtigen Menschen an die richtige Stelle zu bringen. Und das sehe ich als Herausforderung, auch vor dem Hintergrund demografischen Wandel und so. Die ganzen anderen Dinge, Prozesse, Produkte, ordentliche Geschäftsstellen, was weiß ich, da lösen wir alles. Das kriegen wir alles in den Griff. Aber wir müssen die richtigen Menschen finden.
Das sind auch motivierende Worte. Danke, Rolf, für die Einladung und die sehr spannenden Einblicke.
Ja, vielen Dank, dass wir darüber sprechen konnten. Hat mir Freude gemacht.